So, also, jetzt bin ich parat. Entschuldigung. Ich habe als Einstieg und Einstimmung in meine Predigt zwei Fragen mitgebracht, die ich gerne möchte an Anfang stellen und wo ich sehr dankbar bin, wenn ihr darauf reagiert, wenn ihr eine kurze Resonanz gebt auf die Frage, die ich stelle. Die erste Frage ist, was schätzt du an Gott? Was macht der Glaube kostbar? Treue von Gott. Geborgenheit. Dass man jederzeit zu Gott kommen und zu ihm rufen, was auch ist. Das Angenommen sein. Die grosse Liebe. Freiheit, hast du noch gesagt? Gnade. Dass Vergebung möglich ist. Gut, also da kommen gerade sehr viele Voten. Das scheint eine Frage zu sein, die nicht so schwer zu beantworten ist. Meine Frage ist jetzt, ob die zweite Frage allenfalls ein bisschen schwerer ist. Ich weiss es nicht. Was irritiert dich an Gott? Wo gibt dir der Glaube zu denken? Wo kommst du manchmal vielleicht ein bisschen zu stockeln? Sein Schweigen kann irritieren. Dass wir nicht alles verstehen. Seine Wegführung, die manchmal eben nicht so verständlich ist. Er
ist nicht beweisbar.
Wir können ihn nicht beweisen. Die Unendlichkeit, die unseren Verstand auch übersteigt. Eine andere Zeitrechnung, die Gott hat. Gut, danke vielmals für die Rückmeldungen. Warum stelle ich die zwei Fragen am Anfang dieser Predigt? Aus dem einfachen Grund, weil die Predigt etwa genau in der Mitte zwischen diesen zwei Fragen anzusiedeln ist. Es geht genau um das Spannungsfeld. Ich habe den Titel für meine Predigt folgendermaßen gewählt. Eckstein und Stolperstein, warum Glauben und Zweifel zusammengehören. Dass es um Steine geht in dieser Predigt, das habt ihr vermutlich schon gemerkt. Wenn die, die gut geschaut haben oder schon sich daran gestossen haben, wir haben hier verschiedene Kämpfe im Gang. Ich habe die Jungs gebeten, dass sie ihren Hinkelstein von letzter Woche noch hier lassen, weil der gerade sehr gut veranschaulicht. Es geht um Steine in dieser Predigt. Das Ziel von mir ist natürlich nicht, euch Steine in den Weg zu legen durch meine Worte. Und ich hoffe auch nicht, dass am Schluss der Predigt das, was ich gesagt habe, euch wie ein Stein im Magen liegt. Das wäre auch nicht das Ziel. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass Gott die Worte von mir braucht, dass er vielleicht in eurem Leben, vielleicht in eurem Glaubensleben, den einen oder anderen Stein ins Rollen bringt. Im Predigttext, den wir bei der Einleitung schon gehört haben, Matthäus 11, 1 bis 6, geht es auch ums Thema Stolpern, ums Thema Glauben und Zweifel. Es ist eine Begebenheit zwischen Johannes, dem Täufer, und Jesus. Ich lese noch einmal die ersten drei Verse. Nachdem Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des ganzen Landes zu lehren und zu predigen. Johannes, der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zum Zeitpunkt, wo der Johannes mit dieser Frage an Jesus gelangt, ist er ungefähr 30. Er ist ja nur ein paar Monate älter als Jesus. Wir wissen von ihm, dass er ein Leben lang mit Gott unterwegs war. Und er ist zu dem Zeitpunkt schon fast 7 Jahre im Gefängnis inhaftiert. Aus seinen Worten, aus dieser Frage heraus, redet eine Glaubenskrise. Da sind Fragezeichen auftaucht. Und eigentlich ist es eine unerwartete Frage, finde ich, wenn man sein Leben anschaut. das möchte ich jetzt auch tun in einem ersten Schritt, mit euch zurückschauen auf das Leben, auf die ersten 30 Jahre von Johannes, weil uns das hilft, besser zu verstehen, wie bedeutsam das auch ist, dass er hier im Gefängnis in Zweifel kommt. Das Leben von Johannes fängt mit einem Wunder an. Wir lesen in der Bibel, dass seine Eltern Elisabeth und Zacharias waren. Das waren fromme, gottesfürchtige Leute aus dem Priestergeschlecht von Aaron. Die haben im Tempel auch gedient und waren eigentlich ganz gut mit Gott unterwegs. Sie hatten nur eine Not, weil sie nämlich kein Kind haben und dort darunter gelitten haben. Wir lesen dann, dass es eine Begegnung gegeben hat zwischen Zacharias und dem Engel Gabriel im Tempel. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Das finden wir im Lukas-Evangelium 1, die Verse 13 bis 17, wo die Geburt von dem Johannes angekündigt wird und auch seine Mission. Der Engel sagt zum Zacharias: Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Das ist einfach mal die Ankündigung. Und dann wird beschrieben, was mit dem Kind passieren soll, was der Auftrag ist von dem Johannes. Und in diesen Worten, finde ich, wird sehr deutlich, wie bedeutsam der Johannes wird sein und was er für eine grosse Aufgabe da übernimmt von Gott. Er wird in den Augen des Herrn gross sein und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Eine grosse Mission, eine grosse Ankündigung am Anfang von einem Leben, das eigentlich gar nicht mehr entstehen kann. Elisabeth ist in einem Alter, wo an Schwangerschaft gar nicht mehr zu denken ist. Aber es kommt so, wie der Engel das vorher gesagt hat. Das Kind wird geboren und wir lesen dann in der Evangelie, dass der Johannes, als er älter wurde, erwachsen wurde, sich zurückgezogen hat in die Wildnis. Das ist die berühmte Stelle, wo er da Heugümper isst und Honig, wilden Honig, und sich kleidet, so wie ein Einsiedler in der Wildnis aussen. Es scheint fast so, wie wenn seine Berufung und seine Vorbereitung und Zurüstung auf seinen öffentlichen Dienst dort ihre Einsamkeit in dieser Wildnis würde passieren, dass Gott ihm dort begegnet, ihn schult und parat macht für seine Mission. Als er dann den öffentlichen Dienst anfängt, startet er so als Wanderprediger, ist er unterwegs und seine Botschaft ist alles andere als angenehm für die Leute. Er ist extrem radikal, er legt den Finger auf die Wunden bei den Menschen, er macht ihnen bewusst, wo sie eben nicht vor Gott können bestehen. Er ruft zur Umkehr auf, er tauft sie im Jordan. Was mich sehr beeindruckt am Johannes ist, dass er weder die Mächtigen fürchtet, also er macht nicht Halt vor der Obrigkeit, weder vor den politischen noch vor den religiösen Führern. Er sagt auch ihnen, was Unrecht ist und was nicht ironisch ist in ihrem Leben. Er widersteht aber auch der Versuchung, arrogant zu werden, weil er hat durchaus Anhänger gehabt, Leute, die ihn verehrt haben, die ihn bewundert haben. Und das wäre gefährlich eigentlich, dass er hätte können auch dort in Arroganz hineinkommen. Und das passiert nicht. Wir lesen von ihm, dass er wirklich demütig ist geblieben und ganz nach sich an Gott festgehalten hat. Deutlich wird das im Lukas 3,16, wo der Johannes seine Mission sozusagen zusammenfasst. Er sagt da: Ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Da spüren wir etwas von dieser Demut. Warum habe ich da drei Ausrufezeichen zu dieser Textpassage noch hingetan? Ich habe das gemacht, weil in dieser Aussage so eine Klarheit überkommt, so eine klare Überzeugung. Wir sehen, dass dieser Mann fest ist in seiner Identität, fest ist auch in seiner Identität als Wegbereiter vom Messias. Da gibt es keine Zweifel, keine Fragen, da gibt es nur Ausrufezeichen. Wo Jesus dann irgendwann am Jordan auftaucht und zu dem Johannes kommt, wird der Johannes Augenzeuge von dieser Bestätigung von Gott, wo Gott Jesus als sein Sohn bezeugt und bestätigt. Der Johannes ist es, der Jesus tauft, nachdem er von Jesus überzeugt wurde. Er hat ja zuerst gefunden, Johannes, das geht jetzt gerade gar nicht, wenn schon müsste es umgekehrt sein. Aber Jesus sagt, du musst mich taufen. Und ihr müsst euch vorstellen, der Johannes hat Jesus sozusagen in Händen gehabt. Er hat ihn berührt und taucht ins Wasser. Und er ist nachher Zeuge, er wird Zeuge, wie sich der Himmel auftut, wie die Tauben oben runterkommt und die Stimme vom Himmel kommt, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Als Zeuge wird Johannes selber zu einem Zeugnis. Im Johannes 1, 29 und 34 lesen wir, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, sagte Johannes. Ich bezeuge, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Nochmal drei Ausrufezeichen. Felsenfesten Glauben, kein Zweifel an wer Jesus ist, kein Zweifel am Messias. Und dann das, es kommt, wie es muss kommen, wie es oft kommt, mit Leuten, die brennen für Jesus und ihren Weg mit ihm gehen, es wird schwierig. Der Herodes Antipas, dem gefällt es nicht, was der Johannes hier macht, wenn er Leute um sich schart. Er hat Angst, dass er zu viel Macht bekommt und er lässt ihn verhaften, auch weil er ihn selber angegriffen hat. Johannes kommt ins Gefängnis und mit dem Gefängnis kommt die Krise. Bist du wirklich der, wo da kommen soll, oder müssen wir auf jemand anderes warten, fragt er Jesus. Im Gefängnis, ich stelle mir vor, für Johannes war das besonders schwierig, er, der die Freiheit geliebt hat, der vorher in der Natur aus war, der nicht eingegangen ist worden, plötzlich in dieser Kerkerzelle in, und das seit Monaten, bedroht an Leib und Leben. Plötzlich wird die Not existenziell. Und mir kommt es ein bisschen vor, wie wenn in dieser Frage, die er da stellt, bist du wirklich derjenige, wie wenn da noch eine andere Frage mitschwingen würde. Nämlich die Frage, habe ich mein Leben für die richtige Sache, wir können auch sagen, für den richtigen Messias aufs Spiel gesetzt. Er weiss, der Johannes, dass sein Leben an einem seidenen Faden hängt und Zweifel kommen in sein Leben. Mir berührt die Passage oder die Begebenheit von Johannes sehr. Ich fühle mich ihm irgendwie nach oder ähnlich. Nicht, weil ich gerne Heugümper habe und auch nicht, weil ich so hingebungsvoll wäre oder so radikal. Da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Ich habe noch nie eine Gefängniserfahrung machen müssen. Aber wo ich mich ihm nachfühle, ist sein Fragen. In seinem Fragen und in seinem Ringen. Weiss nicht, wie ihr das erlebt. Mir geht es manchmal ein bisschen so, dass wenn man mit Leuten oder mit Christen über den Glauben redet, dann ist manchmal das so im Vordergrund, dass der Glauben ein Privileg ist und ein Glück, ein Geschenk, eine Antwort auf alle Fragen. Und das stimmt schon. Aber ich merke in meinem persönlichen Leben, dass der Glaube auch eine Herausforderung ist. Ein Spannungsfeld und ein Ringen. Ich persönlich habe das Gefühl, ich habe manchmal mehr Fragen als Antworten. Und darum sind die Fragezeichen von Johannes für mich irgendwie tröstlich. Wichtig dünkt mir, wie der Johannes mit seinen Fragen umgeht. Ich denke, dass das wegweisend ist für uns selber. Der Johannes fragt. Und was er zuerst macht, ist, dass er die Fragen zulässt. Wie schnell sind wir manchmal dabei, Sachen, die unbequem sind oder die uns ein bisschen aus dem Tritt bringen, wegzudrücken von uns, möglichst zu verdrängen, möglichst nicht hinzuschauen. Unbequeme Fragen sind unangenehm. Aber Johannes lässt die Fragen zu, er stellt sich denen, setzt sich mit denen auseinander. Und er macht das Beste, was man machen kann in so einem Moment. Er geht mit seinen Fragen zu Jesus. Er kann nicht persönlich gehen, er liegt in Ketten, aber er schickt Jünger zu Jesus mit dieser Frage, die ihn beschäftigt. Eigentlich ist sie auch eine Zumutung, weil die Frage ist ja nicht irgendeine Frage. Die Frage zweifelt die Identität von Jesus als Messias an. Das heisst, Johannes hat immerhin so viel Vertrauen, dass er Jesus die Frage zumutet, die Infragestellung. Es ist offenbar so, dass Johannes darauf vertraut, dass Jesus ihn wird ernst nehmen. Johannes fragt also indirekt über seine Jünger und Jesus antwortet. In Matthäus 11, 4 bis 6 lesen wir, geht zurück, sagt da Jesus zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Jesus macht da, was naheliegend ist. Er bringt Beweise. Er weist hin auf das, was Gott durch ihn tut. Er zeigt auf, das ist das Königreich von Gott, das sichtbar wird auf dieser Erde. Das ist gut und recht und ich glaube, das ist wichtig. Wir erinnern uns, was du an uns hast, da haben wir vorhin gesungen. Das Erinnern an die Taten ist wichtig. Aber Jesus lässt es hier nicht bewenden und das finde ich wahnsinnig toll. Weil das Wichtigste kommt meines Erachtens dann am Schluss. Jesus sagt weiter, Gott segne die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Jesus antwortet dem Johannes. Er nimmt ihn ernst. Was mir wichtig dunkt, gerade in dem letzten Satz, meines Erachtens macht er dem Johannes keinen Vorwurf. Es ist nicht ein Vorwurf, warum glaubst du zu wenig. Er erinnert den Johannes an Gottes Taten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er leidet auch mit dem Johannes. Es ist, wie wenn er würde sagen, schau, ich weiss um dein Ringen. Der Johannes erlebt einen riesen Kontrast. Er hört im Gefängnis von dem, was der Messias tut. Er hört es mit seinen eigenen Ohren, was da passiert, dass so viel Wunder geschehen. Er selber aber sitzt im Gefängnis. Er selber erlebt das Wunder, das er darauf wartet, nicht. Und das verreisst ihn fast. Und es ist, wie wenn Jesus würde sagen, schau, ich sehe es. Ich weiss, dass es schwierig ist. Ich kenne dein Ringen. Und er ermutigt den Johannes, vertrau mir. Ganz trotz, vertrau mir zumindest in deiner Lage. Der erste Teil von dieser Antwort von Jesus, wo er die Wunder aufzählt, das ist nichts Neues für Johannes. Das weiss er. Er hat ja sogar das miterlebt, auch die Wundertaten. Aber der zweite Teil, wo Jesus sagt, Gott segne die, die nicht Anstoss nehmen. Ich habe das Gefühl, dieser Teil ist auf Johannes zugeschnitten. Das ist genau der Teil, der ihn abhält in seiner Frage und auch in seinem Schmerz. Wenn wir verschiedene Übersetzungen anschauen und diesen Satz von verschiedenen Übersetzern aufschreiben, dann finden wir diese Variante. Und mit uns, wenn man die verschiedenen Varianten anschaut, wird die Dimension dieser Aussage noch etwas deutlicher. Im Neues Leben, in der Übersetzung vom Neues Leben steht eben der Satz, Gott segne die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Der Luther sagt es so, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Da geht es offenbar auch noch um Gefühl. In der Guten Nachricht steht, freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Und die neue evangelistische Übersetzung heisst, glücklich ist, wer sich nicht von mir abwendet. Jesus weiss offenbar, dass er für viele ein Stolperstein ist. Ein Stein vom Anstoß. Und zwar offensichtlich nicht nur für die Ungläubigen, sondern auch für die Leute aus seiner Reihe, auch für die, die ihn eigentlich lieben. Ich habe hier ein paar Steine mitgebracht und wir haben ja im Raum auch diverse. Gott als Stein vom Anstoß. Das ist schon im Alten Testament ein Thema, das ist da nichts Neues, wo Jesus darauf zu sprechen kommt. Im Jesaja 8, 13 und 14 lesen wir, erachtet nichts außer dem Herrn, dem Allmächtigen, als heilig. Ihn sollt ihr fürchten und vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. So wird er ein Heiligtum sein. Und dann, aber für beide Häuser Israels wird er zum Stein des Anstoßes und ein Stolperstein, über den man fällt. Im Römer 9,32 steht noch eine zweite Stelle zu dem Thema. Sie, das sind die Juden gemeint, sie versuchten durch ihre eigenen guten Taten vor Gott gerecht zu werden und dadurch das Gesetz zu erfüllen, statt auf den Glauben zu vertrauen. So stolperten sie über den Stein des Anstoßes. Es scheint fast, und das ist doch irgendwie schon noch ein bisschen irritierend, es scheint fast, als ging die Bibel nicht nur davon aus, dass Gott unser Mutmacher ist, sondern dass er manchmal auch ein bisschen eine Zumutung ist für uns. Tatsächlich mutet uns Jesus einiges zu. Ich habe hier versucht, ein paar Dimensionen herauszupicken. Jesus mutet uns sich selber zu. Seine Radikalität und dass er so radikal anders ist, als dass wir in uns gedacht haben, als dass die Juden damals ihn erwartet haben als Messias. Jesus war für viele eine Enttäuschung. Und er mutet sich uns zu. Jesus mutet uns auch sein Wort zu. Seine Radikalität in seinen Reden, wir müssen nur an die Bergpredigt zum Beispiel denken, wo er so wirklich in meinen Augen krasse Forderungen stellt, die uns sehr auch ein bisschen aus dem Konzept bringen können. Die Lehre von Jesus war manchmal ein bisschen eine Zumutung, auch für die damaligen Hörer. Aber wir können auch sagen, die Bibel als Ganzes, Gottes Wort, ist uns ja einerseits Orientierung, Leitlinie, aber manchmal ist sie auch etwas, wo wir uns daran stossen, wo wir nicht verstehen, wo Spannung auslöst. Dann seine Leute. Jesus mutet uns Christen zu. Ich habe letzte Sonntag ist schon etwas zu dem gesagt. Ich denke, wir alle kennen das Spannungsfeld, dass wir manchmal aneinander leiden, dass wir uns übereinander aufregen oder Mühe haben mit irgendwelchen Predigten oder irgendwelchen Rednern. Da ist so eine Vielfalt an Menschen, wo Gott uns zumutet, als sein Lieb, als diejenigen, die er das Reich Gottes damit bauen will. Und auch das ist manchmal nicht so einfach auszuhalten. Denn wir selber, Gott oder Jesus mutet uns selber zu, wo wir uns manchmal so fehlerhaft und anfällig fühlen, anfällig für Sünde, vielleicht auch eben für Zweifel. Das Spannungsfeld, wie wir manchmal uns begrenzt erleben und zugleich wissen, wir sind aus der Welt berufen, geliebt. Ich persönlich finde es immer wieder auch eine Herausforderung, mit mir unterwegs zu sein und es mit mir gut auszuhalten. Der letzte Punkt ist der, der vielleicht am offensichtlichsten ist. Jesus mutet uns das Leben zu und das Leben auch in dieser Welt. Da gehört alles rein wie die Ungerechtigkeit, das Leiden, Krankheit, Begrenzung auch durch den Tod. Da gibt es ganz vieles, wo wir uns daran stossen, wo wir Mühe haben, wo wir nicht so gut klarkommen damit. Dass der Johannes, wo wir jetzt davon gehört haben, am Schluss dann hingerichtet wird, tatsächlich vom Herodes, auch das ist aus menschlicher Sicht eigentlich eine Zumutung. Das ist nicht das, was man erwarten würde von so einem Gottesmann, der einem Messias den Weg bereitet. Meine Frage heute Morgen an dich ist, wo kämpfst du? Wo bist du irritiert? Wo bist du verunsichert? Oder vielleicht eben fragend in deinem Glauben? Jesus mutet uns den Glauben zu, und zwar aus einem Spannungsfeld. Und gleichzeitig wird in diesem Satz, glücklich ist, wer sich nicht von mir abwendet, auch irgendwo eine Sehnsucht deutlich. Er wirbt auch um unser Vertrauen. Ich habe jetzt gerade zum Thema Jesus als Stein vom Anstoß. Aber das ist er eben nicht nur. Jesus ist nicht nur ein Stein vom Anstoß, sondern er möchte in unserem Leben, in unserem Glaubensleben auch zu einem Eckstein werden. Ich habe auch dazu ein Bildchen mitgebracht. Die Bildchen sind im Garten von Schoris entstanden. Die beiden, Rita und Besche, haben letzte Woche am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man campen muss, umbiegeln und ein Mäuerchen machen für einen Sitzplatz, den man noch haben soll und nicht zusammenfallen. Und der Eckstein sieht man hier ganz gut vor im Ecken. Ein Eckstein ist eigentlich etwas, das eine Mauer oder auch ein Gebäude zusammenhält. Es ist ein Stein, der eine tragende Funktion hat und einem Gemäuer eben Stabilität verleiht. So ein Eckstein will Jesus für uns sein. Übrigens, besten Dank noch für das Steinkämpfen, Schleppen. Ich musste das nicht selber machen. Jesus möchte ein Eckstein sein in unserem Leben. Im 1. Petrus 2, Verse 4 bis 6 lesen wir darüber. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Stein, Eckstein, der fest verankert ist. Wer an ihn glaubt, bleibt bestehen. Oder noch ein bisschen vereinfacht, im Psalm 118, 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Was bedeutet das Bild vom Eckstein für uns ganz persönlich? Jesus weiss um die Herausforderungen, die der Glaube an uns stellt. Und er wirbt in diesen Spannungsfeldern um unser bedingungsloses Vertrauen. Er möchte für uns ein Eckstein sein, ein Eckstein von unserem Leben. Und er ist es letztlich, wo unser Glaubensgebäude auch zusammenhält. Wir können das nicht allein. Es gibt ja den Satz auch im Markus-Evangelium, wo der Vater vom Sohn, der krank oder am Sterben ist, sagt zu Jesus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Spannungsfeld. Jesus ist es, der unser Glaubensgebäude zusammenhalten möchte. Ich möchte zusammenfassen. Mir ist in der Vorbereitung zur Predigt etwas ganz, ganz wichtig geworden. Und ich finde, das ist tröstlich. Zweifel gehören dazu. Wenn du keine Zweifel kennst, dann bewundere ich dich oder bist du vielleicht gesegnet. Aber ich denke, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Und ganz wichtig, Gott hält unsere Fragen aus. Schwieriger ist es auch das Umgekehrte, dass wir selber lernen müssen, uns als Fragende auszuhalten. Wir müssen lernen, dass wir Fragende bleiben und nicht Antworten haben auf alles. Unser Glaube ist nichts Statisches, nichts, das irgendwann am Schermen ist oder gegessen ist und erledigt, sondern unser Glaube bleibt in Bewegung, ist eine anfechtbare und eine lernfähige Beziehung zu Gott, wo wir müssen und dürfen dranbleiben. Zweifel und Vertrauen sind kein Widerspruch. So wie Mut nicht bedeutet, dass wir keine Angst haben, sondern trotz der Angst handeln, so bedeutet Vertrauen auch nicht, dass wir keine Zweifel haben, sondern dass wir trotz der Zweifel uns immer wieder für die Vertrauenswürdigkeit von Gott entscheiden. Darum könnte man die Predigt auch so zusammenfassen, dass letztlich entscheidend ist, ob der Stolperstein, wo Jesus manchmal durchaus ist, uns darf zum Eckstein werden. Immer wieder, ein Glaubensleben lang. Der Theodor Hecker hat es in anderen Worten auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Es berührt mich sehr, was er da sagt. Lass niemals von Gott. Lass niemals von Gott. Liebe ihn. Wenn du das im Augenblick nicht kannst, dann streite mit ihm. Aber lass ihn nie. Lass niemals von Gott. Ich habe die Predigt mit Fragen angefangen und ich möchte auch mit einer Frage abschließen. Eine Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte in die kommende Woche. Wo möchtest du dich entscheiden, festzuhalten, neu zu vertrauen und auf Jesus als Eckstein zu bauen? Nicht dann, wenn du keine Fragen mehr hast, sondern eben zumindest in deinen Fragen. Ich möchte euch einen kleinen Moment geben, um dem nachzugehen, und dann singen wir ein Lied miteinander.